Ich freue mich, wieder hier zu sein mit meiner Frau. Schön, dass ihr mich eingeladen habt, Gottes Wort heute Morgen euch auszuteilen. Und ich habe ein schönes Wort gefunden, das mich schon vor einiger Zeit sehr begeistert hat. Zurzeit ist ja Ferienzeit, wir merken es auch hier, die Ränge sind nicht ganz voll. Ich durfte auch vor 2 Wochen mal wieder die Wanderschuhe anziehen, den Rucksack packen und mich auf den Weg machen. Genauer gesagt auf den Maximiliansweg. Das ist ein Weg mit 360 Kilometer, 20.000 Höhenmeter und ungefähr 21-22 Tagesetappen. Da läuft man auf den Spuren des alten bayerischen Königs Maximilian II. Von Lindau bis Berchtesgaden, also von Westen bis nach Osten, wenn man so möchte, vom Bodensee bis zum Königssee. Es ist ein ganz herrlicher Wanderweg, für den Ungeübten auch durchaus herausfordernd und anstrengend. Man muss vieles bedenken, damit man nicht unterwegs scheitert. Man braucht viele Dinge, Landkarte, Wanderführer, Rucksack samt Inhalt. Man braucht Übernachtungsquartiere, man braucht Wanderkleidung, nicht zu viel, nicht zu wenig, wie wird's Wetter. Also das Richtige, nichts Unnützes, Wanderschuhe, die richtigen, Regenbekleidung, Wanderstöcke. Ja, was ist alles zu bedenken und mitzunehmen, damit die Tour nicht scheitert? Ganz im Gegenteil, dass sie richtig Freude macht und dass man am Ende auch sicher und wohlbehalten das Ziel erreicht. Was braucht es dazu? Welche Ausrüstung? Welche innere Einstellung auch? Welche Motivation? Man muss ja nicht nur anfangen, man muss auch durchhalten. Was sind die Risiken? Wer kann mir einen guten Rat geben? Oder wer geht mit mir mit? Als Glaubensgeschwister sind wir auch auf einer schönen, manchmal auch ganz schön anstrengenden Wanderschaft unterwegs. Die gleichen Fragen stellen sich uns. Was braucht es dazu? Welche Ausrüstung? Welche Einstellung? Damit man nicht nur gut beginnt, sondern auch durchhält. Welche Ratgeber und Wanderführer und Landkarten und Reiseberichte gibt es? Wer geht mit mir mit? Wie komme ich an das gute, sichere Ziel? Eine wunderbare Anleitung für ein ganz sicheres Wandern auf herrlichem Weg finden wir im 5. Buch Mose, im Deuteronomium. Lesen wir gemeinsam in Kapitel 10 die Verse 12 und 13. Die zeigen uns in ganz verdichteter Form, welchen herrlichen Weg wir als das Volk Gottes gehen dürfen und sollen. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 12 bis 13. Das ist auf Seite 210 in den Bibeln, die hier ausgelegt sind. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst? Ja, soweit Gottes Wort. Wir haben in der Mitte gelesen, dass du in allen seinen Wegen wandelst. Darum geht es. Darum geht es. Warum? Warum? Nun, der Text sagt es, weil es dir zum Besten dient. Zum Besten. Der Predigttitel lautet, wie ihr schon gelesen habt, der herrliche Weg mit Gott. 5 wesentliche Worte finden wir hier. Ich habe sie ein bisschen übersetzt, dass man sie sich leichter merken kann. 5 Worte habe ich mir einfallen lassen, die diese hier betonten Worte uns geben. Vielleicht 5 Punkte, die 5 Finger an einer Hand, so kann man es sich vielleicht merken. 5 Worte, das erste Wort ist Gottesfurcht, das zweite ist Gehorsam, das dritte ist Gottesliebe, das vierte Gottesdienst und alles wird zusammengefasst vom dicken Daumen, der dagegen hält, das Ergebnis des Ganzen, die Elberfelder sagt, dir zum Guten. Die Schlachter nimmt sogar noch die Steigerung zum Besten. Der erste Punkt lautet also, der herrliche Weg mit Gott ist ein Weg der Gottesfurcht. Wir haben gelesen, und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest? Also Mose redet ja hier zum ganzen Volk Gottes. Das kann man sehen, wenn ihr den Finger drin lasst. Zu Beginn dieses Buches beginnt es, und die Juden haben das dann auch als den Titel genommen, dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, auf der anderen Seite des Jordan, in der Wüste und so weiter. Sie hatten 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. Sie waren im Begriff, über den Jordan zu gehen, in das verheißene Land Israel. Also Mose redet zum ganzen Volk, die Wüstenreise ist zu Ende. Mose muss als Führer abtreten und übergibt dem ganzen Volk jetzt mit großem Ernst, wir spüren das, wenn wir das lesen, aber auch mit großer Herzenswärme und Liebe, eigentlich sein Vermächtnis, sein Testament. Letzte Worte eines großen Führers im Volk Gottes, das lesen wir hier. Aber er gibt ihnen nicht nur das Wichtigste und das Notwendige, sprich das Wort Gottes, sondern er erklärt es auch. Er liest es nicht nur vor oder trägt es vor, sondern er erklärt es. Wenn ihr Kapitel 1, Vers 5 schaut, da heißt es, auf der anderen Seite des Jordan, im Land Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen. Er hat es also auch erklärt. Es ist also, was wir hier finden, eine Predigt. Es geht um die praktische Anwendung in meinem Leben, im Leben des Volkes Gottes, was Gott in seinem Wort zu sagen hat. Also wie sollten Sie sich ganz praktisch in diesem gelobten Land verhalten, um letztlich Gesegnete zu sein, um das Gute zu erhalten, zu empfangen? Und in seiner Predigt erinnert Mose dann das Volk zuerst, das lesen wir in den ersten 4 Kapiteln, an das wunderbare Handeln Gottes. Sie konnten ja zurückschauen, er hat sie doch Jahr um Jahr um Jahr getragen. 40 Jahre, ist das kein Beweis dafür, dass Gott es gut mit ihnen meint? Und dann erklärt er ab Kapitel 4, 44 die Bedeutung des Wortes Gottes, die Bedeutung des Gesetzes Gottes. Und es wird ein ganz langer Abschnitt, der geht dann bis Kapitel 26. So ganz, ganz viel Erklärung über die Bedeutung des Gesetzes. Ihr wisst ja, wenn man eine größere Menge reinen Kohlenstoffes nimmt und es ganz stark zusammenpresst, ganz hoch komprimiert, kommt ein Edelstein heraus, ein Diamant. Und genau so einen Diamanten, so einen Edelstein liefert uns Mose hier, in Kapitel 10, Vers 12 und 13. Mose beschreibt hier, welch herrlichen Weg das Volk Gottes mit Gott gehen darf und gehen soll. Gott hatte sein Volk lange getragen, große Langmut, große Liebe, große Geduld. Immer wieder hat er seine Gnade und Barmherzigkeit bewiesen. Und was erwartete dann er von seinem geliebten Eigentumsvolk? Wie sollten sie ihm begegnen, der sie mit so starkem Arm aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus dem sicheren Tod, dem Holocaust gerettet hatte, der sie bewahrt hatte, der sie geliebt hatte, der sie erhalten hatte, der sie versorgt hatte? Wie sollten sie antworten? Nun, es ist gar nicht so schwer, eigentlich. Sie sollten sich einfach ihm gegenüber so verhalten, wie man sich einem Vater gegenüber verhält. Er hatte sich als ein Vater ihnen erwiesen, sie gehalten, getragen, versorgt mit Essen und Trinken, mit Schutz und Bewahrung. Ja, dann ist es doch normal, dass sie als die Kinder sich ihm gegenüber wie einem Vater verhalten. Das heißt, ihn fürchten, ihn lieben und ihm gehorchen. Früher war das in den Familien auch noch so, dass man den Vater und die Mutter gefürchtet hat, aber auch geehrt und geliebt und ihnen gehorcht hat. Im 19. Jahrhundert gab es einen Dichter, Philipp Spitta, und wir haben in unserem Liederbuch ein Lied, da heißt es unter anderem, drum, eine Schlussfolgerung, drum lass uns auch nach Kindesbrauch durch deinen Geist getrieben verehren dich und lieben. Das ist das Verhältnis, das Gott von uns erwartet. Das ist Kindesbrauch, durch Gottes Geist getrieben. Also Gott, unseren himmlischen Vater, zu verehren und zu lieben und zu fürchten, ist keine Anweisung an Sklaven. Das war zu Ende. Sklaverei war in Ägypten. Sondern es ist eine Segensverheißung. Es ist ein Segens- und Verheißungswort Gottes an seine Kinder. Das steht auch schon früher in diesem 5. Mose-Buch, wenn ihr 5. Mose 6 aufschlagt. 5. Mose 6, ich lese die ersten beiden Verse. 5. Mose 6, Vers 1 und 2. Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmung, die der Herr, euer Gott, zu euch lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen. Jetzt kommt's. Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens. Und der Zweck, damit du lange lebst. Auch das ist ein Verheißungswort, merkt ihr es? Eine Verheißung, dass du lange lebst. Eine Verheißung für dich und deine Nachkommen. Oder wenn wir einfach im selben Kapitel ein bisschen runterrutschen, Kapitel 6, Vers 13, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. 400 Jahre später saß auf dem Thron Israels der weiseste aller Könige, der sagenhafte Salomon. Und er fasst am Ende seines Lebens seine von Gott empfangene Weisheit zusammen, vielleicht auch vor dem Hintergrund seiner katastrophalen Lebensentwicklung. Prediger ist ja geschrieben worden am Ende seines Lebens und daraus möchte ich den letzten und vorletzten Vers lesen, Prediger 12, 13, 14. Dort sagt Salomo in einer Nussschale oder in einem Edelstein komprimiert Folgendes. Lass uns die Summe aller Lehre hören. Merkt ihr? Zusammengefasst zu einem Edelstein. Jetzt kommt's. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch. Oder die Schlachter sagt, das ist der ganze Mensch in der Anmerkung. Also das gebührt jedem Menschen. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Da fängt sie an, die Weisheit. Mose hat also schon viele Jahre vor diesem sagenhaft weisen, und zwar mit göttlicher Weisheit versehenen Salomo, dem Volk Gottes, gepredigt, dass jeder Segensweg am Anfang mit wahrer Gottesfurcht beginnt. Jeder Segensweg beginnt am Anfang mit wahrer Gottesfurcht. Es ist wie bei einer Wandertour. Wenn der Startpunkt nicht stimmt, kann der Weg nicht zum Ziel führen. Man muss schon am Anfang richtig sein. Der Startpunkt des herrlichen Segensweges, das lernen wir hier aus diesem Text, ist echte Gottesfurcht. Und diese hängt laut Mose und Salomon zusammen mit dem Halten der Gebote Gottes mit Gehorsam. Und das ist auch unser zweites Wort nach Gottesfurcht, ein zweites G-Wort, ohne dass es nicht geht. Nämlich Gehorsam. Wir haben gelesen, und nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir als nur, dass du in allen seinen Wegen wandelst. Also wir können festhalten, Der herrliche Weg mit Gott ist zweitens auch ein Weg des Gehorsams. Das sind ja nicht unbedingt solche Zeitgeistworte, die ich heute bringe, aber sie sind Ewigkeitsworte. Die galten schon vor vielen tausend Jahren. Die gelten heute auch noch. Nun, das ist natürlich leichter gesagt und verlangt als getan. Das weiß ich aus meinem eigenen Leben, das Thema Gehorsam, oder? Wie geht's dir? Wie kannst du auf allen seinen Wegen gehen? Naja, zuerst einmal musst du Gottes Wege kennen, sonst kannst du sie nicht gehen. Du brauchst eine gute Landkarte, du brauchst eine verlässliche Wegweisung. Es ist interessant, dass das fünfte Buch Mose oder auch die Zusammenfassung der ersten fünf Bücher Weisung heißt. Tora heißt Weisung, Unterweisung, wie wir den rechten Weg gehen können. Und diese Information, was sein Weg ist, die hat uns schon in der Hand gegeben. Das hier ist die Weisung, ja? Gottes Wort, die Heilige Schrift. Und die ist auch völlig ausreichend, dass du richtig anfangen, richtig gehen und auch segensreich enden kannst. Alles ist hier enthalten. 2. Timotheus 3, 16, 17 sagt, und das ist alles da, was wir brauchen. Die Heilige Schrift liefert dir aber sozusagen nicht nur so eine neutrale Landkarte, die man aufschlägt und dann sieht man, oh, da gibt's vieles und so weiter. Es ist nicht nur eine Landkarte, die Bibel, sondern, wie ihr eure Bibel kennt, viele Reiseberichte. Gut endende, schlecht und böse endende. Also Ermunterungen und auch Warnungen. Viele Illustrationen, viele Wegweiser zu dem Weg oder zu diesem Weg. Viele Warntafeln auch. Vorsicht! War auf meinem Wanderweg auch. Plötzlich hieß nicht weitergehen, Absturzgefahr. Nun, es war Nebel, man konnte gerade 5 Meter weit sehen. Ich war froh, dass ich das Schild gesehen habe. Weil danach ging es nämlich gerade so runter. Man musste links runtersteigen in eine Schlucht, um diesen Gefahrenpunkt zu umgehen. Die Bibel hat auch Warnschilder. Ich war sehr dankbar, dass der Deutsche Alpenverein hingeschrieben hat, nicht weitergehen, Absturzgefahr. Bist du für deine Bibel auch dankbar? Für die Schilder? Wir wollen ja nicht immer Predigen hören, die nur Warnschilder aufrichten, aber Gott sei Dank gibt es ganz gute Warnschilder vor großen Gefahren, um den rechten Weg zu finden, um gefährliche Stellen zu vermeiden und letztlich das Ziel wohlbehalten zu erreichen. Also ein herrlicher Weg mit Gott ist auch ein Weg des Gehorsams oder anders gesagt ein Weg des Herrn. Es ist sein Weg, ein Weg des Herrn. Wenn man bei Abraham liest in Genesis, dann findet man, dass die Kindererziehung, der sich die Eltern hier in diesem Raum auch widmen, Kindererziehung in der Furcht und Ermahnung des Herrn, wie es der Epheser sagt, oder auch, dass man als seiner Familie, seiner Ehe, seinem Hausstand vorsteht, als ein geistlicher Hausvorsteher, Männer zugehört, das sind Voraussetzungen dafür, schon bei Abraham, dass Gott den Abraham und sein Haus segnen konnte. Die Wege des Herrn, auch seiner Familie lehren und dann gehen. In der 1. Mose 18, Vers 19, 1. Mose 18, 19, wer es nochmal nachlesen möchte dort, da sagt Gott, denn ich habe ihn, den Abraham, ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren. Da kommt der Weg des Herrn wieder. Indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Ihr wisst ja, Abraham hat ganz, ganz viele Segnungen bekommen von Gott. Verheißungsworte. Und die wichtigste, der Abrahamsbund ist ohne Bedingung, einfach geschenkt, einseitig von Gott. Der gilt übrigens für alle geistlichen Nachkommen Abrahams bis heute, sagt das Neue Testament. Aber hier sehen wir, Segen in der Familie, im Haus kommt, weil Gott schon sieht, dass Abraham seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebieten würde, den Weg des Herrn zu bewahren. Das ist ein Segensspruch. Aber wie bekommst du diesen Segen Gottes für dich und deine Familie ganz praktisch? Na, wir wollen es ja praktisch machen. 2 Dinge. Und ich sage wahrscheinlich nichts Neues. 2 Dinge musst du bei deiner Wanderschaft alle Zeit wirklich beachten. Sonst läufst du unnötige Umwege. Habe ich auch gemacht. Habe nicht immer aufgepasst. Das erste ist, werde ein fleißiger Bibelleser und Beter. Naja, das habt ihr schon oft gehört. Lass dich ermuntern. Nur Gott kann dir seinen Segensweg zeigen und lehren. Hör mal dieses Gebet aus Psalm 25, Vers 4. Psalm 25, Vers 4 sagt ein Gebet. Herr, zeige mir deine Wege. Ist das nicht ein gutes Gebet? Es geht gleich weiter. Und lehre mich deine Pfade. Zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Hast du so ein Verhältnis zu Gott? Deine Wege sind Wege des Heils, Wege des Segens, dir zum Besten. Und dann müssen wir fragen, immer wieder, jeden Tag, nicht nur an den großen Entscheidungspunkten, welchen Beruf, welche Ehepartner und so weiter, müssen wir fragen, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Das war das Erste. Lies Bibel, bete. Und das Zweite, bleib bitte nicht stehen, sondern lerne jeden Tag dazu. Christentum ist was Dynamisches. Bleib nicht stehen, entwickle dich weiter. Wisst ihr, wenn ein 10-jähriges Kind hier auf der Bühne steht und erzählt, wie es in der 4. Klasse Englisch lernt und so weiter, findet das alle toll. Aber wenn dann ein 10-jähriges Kind herbeigetragen wird, es ist 55 Zentimeter lang, Kopfumfang so und so viel, alle die Daten, die man hat von einem Neugeborenen, ist irgendwas faul. Wie alt bist du? Jahremäßig? Und wie weit hast du dich entwickelt als Christ? Ich frage mich das oft, Leute. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich schon wirklich gläubig bin, aber es mag schon ein halbes Jahrhundert sein. Die Entwicklung ging nicht nur immer aufwärts. Und deswegen hier diese Ermunterung, wenn wir den Weg der Herrlichkeit gehen als einen Weg des Gehorsams, können wir uns weiterentwickeln. Der zweite Punkt sollte dir auch wichtig sein, egal wie alt du bist. Weißt du, solange du noch nicht am Ende deines Lebensweges bist, bist du auch noch nicht aus der Schule Gottes entlassen. Gibt's kein Abitur, kein Schulabschluss, bis wir fertig sind. Und wann wir fertig sind, weiß er. Wir dürfen in Jüngerschaftsbeziehungen von erfahreneren Geschwistern lernen, dazulernen. Die können uns den Weg Gottes vielleicht noch besser und genauer auslegen, dass wir es noch besser und genauer verstehen. Ist es nicht das, was wir an diesem so begabten Mann, diesem Apollos im Neuen Testament lernen? Ein begabter Mann, mächtig in den Schriften, auch wirklich ein guter Redner, der auch wirklich die Wahrheit verteidigen und darstellen konnte. Denkst du, super, der ist schon an der Spitze. Nein, gab es ein Ehepaar, die mit Paulus einen anderen Unterricht schon genossen hatten, Aquila und Priscilla. Wir lesen da in der Apostelgeschichte 18,25 folgendes. Also dieser Apollos war unterwiesen im Weg des Herrn, ja, unser Weg. Er war schon unterwiesen und feurig im Geist, hat es auch nicht gemangelt. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihn den Weg Gottes noch genauer aus. Es ist immer noch möglich, genauer, noch mehr. Ist das nicht eine Ermunterung für uns alle? Mehr? Wünschst du dir auch den Segen Gottes und die Gnade Gottes über deinem Leben? Hätte ich noch ein schönes Gebet aus Psalm 67,2. Psalm 67,2. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Gutes Gebet, ja? Wünscht man sich auch. Wenn du so ein Wetter siehst, hast du nicht Lust, den herrlichen Weg zu gehen. Aber wenn er sein Angesicht über uns leuchten lässt, dann ist gut wandern. Ja, wenn du das aufrichtig beten willst, musst du auch ganz gern aus Gottes Wort den Weg des Gehorsams, sozusagen den Weg des Herrn, erlernen und dann auch gehen und dich vor eigenen Wegen hüten. Merke, das zweite G, ohne dass es nicht geht, der herrliche Weg mit Gott ist ein Weg des Gehorsams. Naja, aber das mit dem Gehorsam kann man ja auch falsch verstehen, oder? So wie mit der Liebe. Man kann da irgendwie links und rechts vom Pferd runterfallen, manchmal gleichzeitig beides. Lassen wir uns durch Gottes Wort zeigen, und das ist der dritte Punkt, dass der herrliche Weg mit Gott auch immer ein Weg der Gottesliebe ist. Das dritte G ist die Gottesliebe. Wir haben gelesen, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest? Das war der erste Punkt. Dass du in allen seinen Wegen wandelst, war der zweite Punkt. Und dann steht, und ihn liebst. Das ist so mittendrin, ja? Ich habe 5 Punkte. Im dritten Punkt, im Herzstück, da kommt auch das Herzstück, die Liebe. Gottesliebe. Der dritte Punkt ist das Herzstück auch dieser Wegweisung, die Mose hier dem Volk Gottes anvertraut hat und damit Gott auch uns. Er zeigt, dass der Weg der Gottesfurcht, der Wandel auf Gottes Wegen, immer auch ein Weg der Liebe ist. Echte Gottesfurcht und echte Gottesliebe gehören zusammen, trennt die nicht, die gehören zusammen. Das muss man manchmal erst lernen. Weißt du, wenn man das trennt, dann ist entweder die Gottesfurcht nichts oder die Gottesliebe nichts oder beides nichts. Wir können das einfach nachvollziehen. Wenn ihr sagt, das hast du jetzt gut gesagt, aber stimmt das? Wenn ihr mal nur ein bisschen, wir sind ja in Kapitel 10, wenn ihr Kapitel 11 einfach weiter guckt, ich lese einfach ein paar Verse vor, damit ihr es sehen könnt. 5. Mose 11, Vers 1. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Ordnung, seine Satzungen, seine Rechtsbestimmungen und Gebote halten. Alle Zeit, merkt ihr es in einem Satz? Es gehört zusammen, lieben und Gebote halten. Liebe und Gehorsam. Ja, das war aber nicht nur einmal. Vers 13 könnte man auch nehmen. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich heute gebiete, sodass ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Seht ihr es? Ich habe es angestrichen in meiner Bibel. Euren Gott liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient. Oder einfach als letzten, damit wir 3 Stellen haben, dass ihr merkt, das ist wirklich immer wie ein Refrain, das gehört zusammen. Vers 22, dort lesen wir, denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, getreulich haltet, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, dass ihr in allen seinen Wegen wandelt und ihm anhängt. Das gehört zusammen, merkt ihr das? Gebote halten und ihn lieben, das ist das Gleiche. Also hüten wir uns, wenn es um die Gottesfurcht geht, vor dieser falschen Gottesfurcht, die die Liebe ausklammert und anstelle der Liebe Furcht setzt. Was ist falsche Gottesfurcht? Vielleicht müssen wir das an der Stelle erklären. Falsche Gottesfurcht ist sowas wie Angst. Also eine Furcht, die im Unglauben gegenüber der Liebe und den Heilszusagen Gottes steht, die nicht weiß, was Gott gesagt hat. Johannes sagt über diese falsche Furcht, die falsche Gottesfurcht folgendes. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. Gibt es noch mehr Stellen, aber nur die, dass wir sehen, das ist auch im Neuen Testament für die Gemeinde Gottes heute uns gesagt. 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also wer als Kind Gottes trotz der Zusagen seines Gottes und Vaters immer noch Furcht hat vor dem ewigen Gericht und Verderben, für den kann der Weg mit Gott bestimmt kein herrlicher Weg sein, oder? Gott hat aber jeden, der an ihn glaubt, schon ewig für gerecht erklärt. Er hat auf ewig ihn als Sohn adoptiert mit allen Folgen des Erbes, Miterben Christi. Er hat ihn durch Neugeburt und durch den Heiligen Geist für ewig in seine Familie aufgenommen. Und so ein Glaubender ist Gottes geliebtes Kind. Gottes geliebtes Kind. Epheser 5, Vers 1 und 2 sagt, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in Liebe. Wir werden geliebt, wir sind Kinder der Liebe und wir wandeln in Liebe. Das ist die Atmosphäre, die wir haben im Haus Gottes, in der Familie Gottes. Und begründet wird es, und auch der Maßstab wird gesetzt, in dem dieser Epheser-Vers fortgeht, in Epheser 5, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Das ist der Maßstab, das ist das Vorbild. Wir sind Geliebte. Lass uns auch lieben. Gott sagt uns Gläubigen durch den Apostel Paulus diese wunderbare Botschaft von Frieden und Liebe auch noch im Römer 5. Vers 1 sagt uns, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, das ist also Tatsache, da blicken wir zurück, wir sind, weil wir geglaubt haben, für gerecht erklärt worden vom obersten Weltenrichter, so fährt er fort, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Vers 5 sagt dann, und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es ist eine Botschaft des Friedens und der Liebe. Es ist alles in Ordnung mit Gott. Wenn du glaubst, bist du eines seiner Kinder und bist in seiner Liebe und darfst jetzt auch in Liebe wandeln. Nun, diese Liebe, die aus Gott entspringt und nun durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, die ist so wichtig, die dürfen wir nicht weglassen. Das ist das Herzstück dieses herrlichen Weges mit Gott. Jedes Kind Gottes hat diese echte Gottesliebe. Auch du, wenn du glaubst. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, woran erkennt man das? Woran erkenne ich, ob irgendjemand diese echte Gottesliebe hat? Nun, der Herr Jesus hat darüber seinen Jüngern viel gesagt. Sein Jünger, der Apostel Johannes, hat es gehört, hat es aufgenommen, hat es auch wiedergegeben und auch erklärt. Ich lese einfach mal 3 Bibelstellen vor. Lasst sie auf euch wirken, das ist wirklich für dich geschrieben. Der Jesus hat gesagt, liebt ihr mich? Komma. Wie geht's weiter? Sehr gut. Es steht, so haltet meine Gebote. Oder die Elberfelder sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wir sind da ja noch Lernende, oder? Da sind wir noch Lernende. Und in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 2, sagt Johannes, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Woran? Wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Merkt ihr? Gottes Furcht, Gehorsam und Liebe, das kannst du nicht trennen. Man zeigt, dass man Gott liebt, indem man seinen Willen tut. Ist das nicht schön? Er fährt fort zu schreiben, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dann sagst du, oh, was ist das für eine Botschaft? Das ist so schwer. Der sagt gleich weiter, ich finde es ziemlich herausfordernd. Er sagt nämlich, und seine Gebote sind nicht schwer. Nicht schwer. Das ist nicht so ganz meine Lebenserfahrung, aber es muss die Wahrheit sein. Im zweiten Brief schreibt auch Johannes, Vers 6, und darin besteht, oder nach Elberfelder, ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Darin wandeln sollt. Der herrliche Weg mit Gott ist auch ein Weg der Gottesliebe. Und der ist nicht getrennt von Gottes Gehorsam und Gottes Furcht. Es stimmt also, was dieser Liederdichter Spitta schrieb. Drum lass uns auch nach Kindesbrauch durch deinen Geist getrieben verehren dich und lieben. Gott ehren, ihm gehorchen und ihn lieben, das gehört zusammen. Das ist der herrliche Weg, den wir Kinder Gottes an seiner Seite gehen dürfen. Also echte Liebe erkennst du daran, dass du Gottes Willen tust, dass du auf seinen Wegen, den Wegen des Herrn gehst und seine Gebote hältst. Und dann bist du ein brauchbares Werkzeug in den Händen Gottes, das den herrlichen Weg mit Gott auch in echtem Gottesdienst erfahren darf. Das ist ja so, echte Liebe führt auch zu echtem Dienst. Ist das nicht so? Das ist der vierte und vorletzte Punkt. Das vierte G, ohne dass es nicht geht, der herrliche Weg mit Gott ist ein Weg des Gottesdienstes. Wir haben gelesen in unserem Versen, und nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir als nur? Und dann geht es weiter. Dem Herrn, deinem Gott, Dienst mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, also voll. Und wie geht das? Da kommt dann ein Indem, Wie kann ich den Herrn dienen? Indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete. Kennst du das auch? Du kommst in irgendeine Gemeinde und irgendwo bemerkst du, es dauert manchmal ein bisschen Weilchen, dass es da ein paar ganz fleißige Glaubensbrüder und Glaubensschwestern gibt, die den Großteil der Arbeit und des Dienstes in der Gemeinde stemmen. Kennt ihr das? Sie sind von Herzen Dienerinnen und Diener. Und weißt du, irgendwie sind die das Herzstück der Gemeinde. Ist es nicht so? Die sind das Herzstück der Gemeinde. Bei ihnen sieht und spürt man, dass sie Gott und die Geschwister herzlich lieben. Und deswegen dienen sie. Weil sie lieben, dienen sie. Das eine geht nicht ohne das andere. Liebe will dienen. Und weißt du, Liebe kann auch dienen. Liebe will und kann dienen. Kann mit Hingabe dienen, wenn man das liest, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele. Ganz. Nicht nur, ja, ich übernehme den Job, ja, klar, wenn es kein anderer macht, warum, ich bin da, ja. Nein, mit dem ganzen Herzen, der ganzen Seele dienen. Das ist total schön für mich, sowas zu beobachten. Aber es ist noch viel schöner, es nachzuahmen, es auch zu machen. Willst du dich anstecken lassen von den Dienerinnen und Dienern, auch hier in dieser Gemeinde? An der Größe eines Liebesdienstes oder auch Opfers, Liebesopfers, hat jemand gesagt, kann man die Größe einer Liebe ermessen. Und es kommt daher, dass Gott selber das so sagt, weil Gottes Liebe, die Größe und die Art und Weise seiner Liebe, können wir daran ermessen, was er gegeben und geopfert hat. Er hat Jesus Christus für fremde Schuld in Gericht und Tod und Grab hingegeben. Und warum? Epheser 5, 25 sagt, dass der Sohn Gottes die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Sein Dienst, sein Opfer auf Golgatha hat er getan, gegeben und gebracht, weil er die Gemeinde geliebt hat. Galater sagt es auch persönlich. Paulus sagt, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das darfst du auch ganz persönlich wissen. Aber wir dürfen es auch als Gemeinde Gottes wissen. Christus ist uns hier Vorbild in seinem Dienst. Er liebt. Johannes 15 lesen wir ein weiteres Wort vom Herrn Jesus. Da heißt es, Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand, als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und so sagt uns Gottes Wort, lasst uns ihn nachahmen, indem wir Gott dienen und denen dienen, die Gott liebt. Wir lieben Gott direkt und wir lieben die, die Gott liebt. Das ist unser Dienstbereich. Wenn man es möchte, geht es in drei Richtungen, dieser Dienst. Die erste, und die muss die erste bleiben, wo wir Gott dienen, ist der dreieinige Gott selber. Wir dienen dem dreieinigen Gott. Wir sind alle Priester Gottes geworden, eine große Priesterschar, die heilige Opfer des Lobes und Dankes Gott darbringen, die darauf schauen, dass Gott, auf Gott nie irgendein Schatten fällt, auf sein heiliges und vollkommenes Wesen. Ich lese einfach nur einen Psalm aus Psalm 134, was unsere Aufgabe ist als Priester Gottes des Höchsten. Ganz toller Vers, Psalm 134, heißt es, eine Aufforderung, wohlan, lobt den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr im Haus des Herrn steht in den Nächten, erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn. Das ist unser erster Dienst, unser vornehmster Dienst, unser wichtigster Dienst, Gott dienen. Schön, wenn es dafür Platz gibt in der Gemeinde. Das Zweite, wir dienen denen, die Gott liebt, nämlich der Gemeinde. Der Gemeinde, den Glaubensgeschwistern, sozusagen den Hausgenossen Gottes, den Familienangehörigen, den Brüdern und Schwestern im Glauben, denen dienen wir auch. Ich lese nur Galater 5, 13 dazu, als ein Stichwort aus dem Neuen Testament. Da wird gesagt, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht wieder zu einem Vorwand für das Fleisch, also dass man das eigensinnig, eigennützig, egoistisch nutzt, heißt das, sondern dient einander durch die Liebe. Liebe. Dient einander durch die Liebe. Galater 5, 13, schreibt ihr es auf. Schreibt es auf den Spiegel. Dient einander durch die Liebe. Der herrliche Weg ist ein Weg des Dienstes, auch an den Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Aber dann dürfen wir eins nicht vergessen, wenn wir schon von Priestern gesprochen haben, Petrus belehrt uns in seinem ersten Brief, Kapitel 2, dass wir auch noch ein anderes Priestertum haben. Neben dem Heiligen haben wir auch ein königliches Priestertum. Und es ist der dritte Dienstbereich. Gott liebt diese Welt. Er liebt diese Welt. Steht es nicht irgendwo? Der anscheinend bekannteste Bibelvers der Bibel. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Die Welt. Die unglaubende Welt. Die verloren geht, die auf dem Weg des Verderbens geht, die schon unter dem Gericht Gottes steht, sagt Johannes 3,18 und auch am Ende des Kapitels. Auch denen wollen wir dienen, indem wir, wie es Paulus sagt, priesterlich am Evangelium dienen. Es ist ein Priesterdienst, Menschen aus ihrer Verlorenheit durch Sünde zu Gott zu bringen, der die einzige Mittel, die einzige Verheißung, die einzige Möglichkeit hat, dem Gericht zu entgehen. Lasst uns die wunderbaren Eigenschaften Gottes, dass er ein Heiland Gott ist, dass er ein Gott der Liebe und der Heiligkeit ist, allen Menschen sagen. Ein wichtiger Dienst der Kinder Gottes. So, drei Dienstbereiche. Gott dienen, der Gemeinde dienen, der ungläubigen Welt dienen. Und ein derartiges Leben im echten Gottesdienst bleibt nicht unbeachtet oder unbeantwortet. Horch mal, was da steht als Verheißung. Johannes hat uns das aufgeschrieben. Was passiert bei so einem Leben in echter Gottesliebe und echtem Gottesgehorsam? Der Vater und der Sohn beachten das und beantworten es. Ich lese vor aus Johannes 14, 23. Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Okay, das haben wir verstanden. Aber jetzt kommt's. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, Vater und Sohn, ja, und wir werden zu ihm kommen, und Heiliger Geist übrigens, man kriegt nie einen alleine, werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Ist das nicht was Tolles? Gott, der dreieinige Gott, schaut, wenn du dienst, wenn du liebst, wenn du sein Wort hältst, und er wird dich lieben, und Vater, Sohn, Heiliger Geist werden in dir Wohnung beziehen. Das kann man ja nicht verstehen, wie das funktioniert. Wir glauben es. Also wo Gott echte, jetzt können wir es aufzählen, Gottesfurcht findet, Gehorsam, echte Gottesliebe, echten Gottesdienst findet, da ist auch, was ist dann da? Gutes. Ich muss ein G-Wort finden. Okay, Schlachter sagt das Beste. Wo Gott diese vier Dinge findet, und jetzt bitte aufgepasst, weil er sie zuerst in dich hineingelegt hat, sonst wäre da gar nichts. Hast du verstanden? Wo Gott Gottesfurcht, Gehorsam, Gottesliebe und Gottesdienst vorfindet, weil er sie zuvor in Gnaden in dich hineingelegt hat, da sind wahre Gemeinschaft und wahrer Segen Gottes die Folge. Und das ist unser letzter Punkt. Der herrliche Weg mit Gott ist auch ein Weg zum Guten. Ein Weg zum Guten. Er hat ein Ziel, dieser Weg. Am Ende dieser ganzen Anleitung für einen herrlichen Weg mit Gott. Am Ende garantiert Gott, dass er nur gute Absichten und gute Ziele mit dir hat. Alles zuvor Gesagte und Geforderte hat ein Ziel und Zweck, dir zum Guten, oder wie es die Schlachter sagt, zum Besten für dich selbst. Ist es nicht wunderbar? Alle Dinge sollen dir zum Guten, zum Besten dienen. Als ich das letzte Mal hier war, vor einigen Wochen, hat George aus Römer 8 darüber gesprochen. Alles, wir haben es im Gebet auch gesagt, alles muss, weil Gott souverän ist, dir zum Guten dienen. Was das Gute ist, darüber wäre eine andere Predigt. Mose hat es immer wieder gesagt, 5. Mose 5,29, da steht, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich allezeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern gut geht. Wenn du es aufschreiben willst, 5. Mose 5,29. Oder ein bisschen weiter unten, 5. Mose 6,24 steht, und der Herr hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unseren Gott, zu fürchten. Wieso? Begründung folgt. Damit es uns gut geht, alle Tage. Und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Am Ende soll es uns gut gehen. Das ist ein Verheißungswort. Das klingt so wie die Worte, die Paulus dem Timotheus ans Herz legt, als er über die echte Gottseligkeit spricht. 1. Timotheus 4,8. 1. Timotheus 4,8, da steht: Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Gott will wirklich, dass es dir gut geht. Nicht nur eine Stunde, nicht nur einen Sonntag, nicht nur eine kurze Lebensspanne der Jugend vielleicht in Kraft und Gesundheit, sondern dass es dir ewig gut geht. Er will, dass du die Verheißung des jetzigen und des zukünftigen Lebens hast. Weißt du, das ist der Plan. Das ist das Ziel, das Gott hat als Ende dieses herrlichen Weges mit ihm. Und das ist das Beste, das du bekommen und besitzen kannst. Weißt du, Gott will es dir geben. Er hat es versprochen. Er hat es ganz klar gesagt, auf welchem herrlichen Weg er dir das Beste geben will und geben wird. Das ist ein Verheißungswort. Ja, fassen wir es zusammen. 5 Gs waren es heute, ohne die es nicht geht. 5 Gs, ohne die es nicht geht, auf diesem herrlichen Weg. Es war die Gottesfurcht, es war der Gehorsam. Dann kam das Herzstück, die Gottesliebe. Daraus entspringt der Gottesdienst. Und das Ziel des Ganzen, dir zum Guten. Das ist das Ziel, das ganz feste Ziel. Ist es nicht wirklich ein herrlicher Weg mit Gott? Gott wird dir mit väterlich liebender Hand helfen, auch falsche Lebensentscheidungen, auch falsche Wege, Umwege, auch mal falsche Orientierungen zu erkennen und dich auf diesen Herrlichkeitsweg wiederzuführen. Weißt du, er ist doch dein Gott. Er ist doch dein Vater. Und er will deinen Herrlichkeitsweg, den du gehen sollst, mit dir gehen. Und er will am Ende es krönen mit diesem Verheißungswort zum Besten für dich selbst. Weißt du, das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche es mir auch. Und weißt du, das wird er, der diese Verheißung gegeben hat, auch um seines Namens willen wirklich tun. Preise ihn dafür im Gebet. Amen.